Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was haben Bäcker und Bibliotheken gemeinsam? Ich würde seit heute sagen, beide bieten Lebensnotwendiges an, nämlich Brot und Bücher. Und sie dürfen beide sonntags länger öffnen. Ob das ein gutes Signal ist, darüber spreche ich gleich mit dem Bundesgeschäftsführer des Deutschen Bibliotheksverbandes. Was in den Ferienkoffer gehört, dazu gibt es auch Anregungen bei der Berlin Fashion Week, die heute eröffnet wurde, was wir uns natürlich nicht entgehen lassen, genauso wenig wie die Jubiläumsausgabe des ältesten Filmfestivals der Welt im tschechischen Karlovy Vary mit Staraufgebot und einem spannenden Programm. Kleider nähen, basteln oder am 3D-Drucker arbeiten, all das kann man mittlerweile in manchen Bibliotheken machen, aber natürlich auch noch lesen oder lernen. Mehr denn je sollen Bibliotheken einen dritten Ort darstellen, etwas zwischen Arbeitsplatz und Zuhause. Künftig sollen Bibliotheken aber auch Sonn- und Feiertags ihre Türen für alle Nutzer öffnen können. Das hat heute der Koalitionsausschuss beschlossen und sie damit anderen Kulturorten, wie zum Beispiel Konzerthäusern, Theatern, Kinos und Museen gleichgestellt. Ob das ein guter Weg ist, darüber möchte ich mit Holger Krimmer sprechen. Er ist Bundesgeschäftsführer des Deutschen Bibliotheksverbands. Hallo, guten Abend, Herr Krimmer.
Guten Abend, Frau Gerg, ich grüße Sie.
Ist das denn jetzt so ein gutes Signal für Sie, das auch zeigt, dass die Politik offenbar verstanden hat, was für eine wichtige gesellschaftliche Rolle Bibliotheken erfüllen können?
Ja, unbedingt. Also das Thema der Sonntagöffnungszeiten beschäftigt uns. Ich hatte es vor einigen Tagen versucht, mit einer Kollegin zu rekonstruieren, 10, 15 Jahre mindestens, möglicherweise auch schon in den Nullerjahren. Dass Bibliotheken eine andere Rolle übernehmen, als es viele vielleicht noch aus ihrer Kindheit kennen, ist ein alter Hut. Sie haben selber das Wort gerade schon dritte Orte verwendet, um das vielleicht mal in Zahlen auszudrücken. Bibliotheken sind Deutschlands meistbesuchte Kultureinrichtung. Wir haben pro Jahr um die 180 Millionen Besucher in Bibliotheken. Ich gebe Ihnen mal einen Vergleich. In allen Fußballspielen der Bundesliga zusammen, erste und zweite, haben sie pro Jahr 20 Millionen. Das heißt, das ist die neunfache Summe. Und aus verschiedenen Befragungen wissen wir sehr gut, die Menschen kommen nicht nur, um Bücher auszuleihen oder sie zurückzubringen, sogar das mit am wenigsten. Sie kommen, um eine der vielfältigen neuen Rollen von Bibliotheken zu nutzen. Das sind Aufenthaltsräume, es gibt Veranstaltungsmöglichkeiten, es gibt Medien- und Lesekompetenztrainings, es gibt sogar Tonstudios, Musikräume und vieles, vieles anderes, Makerspaces in Bibliotheken. Insofern, ich glaube schon, dass das eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Bibliotheken ist, die eigentlich längst überfällig ist.
Also Sie sagen, Bibliotheken erfüllen auch inzwischen eine große soziale Rolle und dass Sie auch schon ganz lange eigentlich sonntags gerne die Türen geöffnet hätten. Aber jetzt ist das möglich, aber da fehlt es ja vielleicht auch noch dann an anderen Sachen, zum Beispiel an der finanziellen Ausstattung. Viele Bibliotheken sind ja in kommunaler Trägerschaft. Die Kommunen sind größtenteils ziemlich klamm und Sonntagsarbeit ist auch noch teurer als Wochentagsarbeit. Tut sich da nicht gleich das nächste Problem auf?
Sicher. Und die Finanzierung ist jetzt nicht nur mit Blick auf die Sonntagsöffnungszeiten eine Frage, die uns sehr beschäftigt. Wir alle wissen, wie die Finanzlage der Kommunen sich die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Wir wissen von der Rekordverschuldung. Insofern hat die aktuelle Regierungskoalition eigentlich in kurzer Zeit zwei Beschlüsse getroffen, die für uns Bibliotheken ein wichtiges Zeichen sind, weil, wie wir wissen, ja vor einigen Tagen auch ein Beschluss gefasst worden ist, der Auswirkungen haben soll zur kommunalen Finanzlage. Nichtsdestotrotz darf man die Sonntagsöffnungszeiten jetzt nicht einfach so verstehen, als ob da additiv was dazukommt. Es geht ja mehr darum zu sagen, dass Bibliotheken genauso wie Sporteinrichtungen, Vergnügungseinrichtungen oder andere, die das jetzt schon können, dann ihre Angebote machen können, wenn Menschen Zeit haben. Und dann vielleicht aber auch mal sagen können, dann muss ich sie vielleicht nicht am Mittwochmorgen von 9 bis 12 Uhr öffnen, sondern mach ein oder zwei Tage die Woche unter der Woche später auf, habe dafür aber am Sonntagnachmittag nochmal 3-4 Stunden die Möglichkeit. Weil aus den Kommunen, die Modellprojekte haben oder in Nordrhein-Westfalen, da ist es schon rechtlich möglich, die haben einen Landessonderweg gewählt, wissen wir, dass der Sonntag, wenn er denn geöffnet ist, der bestbesuchte Bibliothekstag ist und sich unglaublich großer Beliebtheit erfreut. Insofern, klar, es geht natürlich auch um Geld mit dabei, aber es geht nicht nur um Geld, es geht auch ein Stück weit um eine Verteilung und neue Freiheitsmöglichkeiten, die Bibliotheken haben, um damit auf kommunale spezifische Lagen besser reagieren zu können.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt bereit dazu wären? Die müssten ja auch dann auch noch mal mehr Flexibilität an den Tag legen. Können Sie das einschätzen?
Ja, und das kann man unglaublich schwer so allgemein sagen. Frühere Erhebungen ergeben irgendwas in der Größenordnung von 25.000 Beschäftigten in Bibliotheken in Deutschland. Und da ist natürlich klar, es gibt solche, für die ist das überhaupt keine attraktive Option. Und es gibt natürlich andere, für die ist das schon eine Option. Insbesondere von jüngeren Mitarbeiterinnen hören wir gelegentlich auch, dass es eine attraktive Vorstellung ist, auch mal unter der Woche mehr Freizeit zu haben, wenn Geschäfte offen haben, andere Möglichkeiten sich bieten oder Familie auch damit leichter zu vereinbaren ist und dafür es attraktiver ist, auch mal am Sonntag zu arbeiten. Für manche ist Sonntagsarbeit aber auch deswegen durchaus auch ein attraktiver Aspekt, weil es ein Stück weit auch die Mitwirkung an der Mission der Bibliothek ist. Und man weiß, dass dort Bibliotheksarbeit nochmal andere Möglichkeiten bekommt. Insofern, es gibt beide Seiten und ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, es ist ja erstmal nur die Ermöglichung für die Bibliotheken, dass jede Bibliothek für sich selber auch prüft. Ab Anfang 2027 ist das was für sie in Frage kommt oder nicht. Es wird bestimmt eher was sein, was für die Großstadtbibliotheken oder städtischen Bibliotheken von zunehmender Bedeutung ist. Und wenn ja, wie kann man das bewerkstelligen? Wie nimmt man die Teams mit? Das ist nichts, was man top-down verordnen kann.
Aber ich höre da so ein bisschen raus, dass diese Beschränkung, das soll ja jetzt erstmal nur sich auf 6 Stunden beschränken, gar nicht unbedingt sein müsste. Also Sie klingen da ziemlich offen für alle Möglichkeiten.
Alleine schon aus einer prinzipiellen Erwägung. Also es geht ja um eine Novelle des Arbeitszeitgesetzes und da gibt es diesen Ausnahmeparagraphen, wo drin steht, dass Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen und sogenannte Vergnügungseinrichtungen schon jetzt am Sonntag öffnen können. Und da steht nicht drin, dass sie das nur 6 Stunden, 4 Stunden oder 10 Stunden dürften. Es ist einfach der Ausnahmetatbestand. Und ich glaube, es macht durchaus Sinn, da nicht 6 Stunden reinzuschreiben, weil für viele kleinere Bibliotheken werden schon die 6 Stunden schwierig zu erreichen sein, vielleicht auch gar nicht. Da gibt es aber auch andere in Landeshauptstädten, die sehr groß aufgestellt sind. Stellenweise Teams haben mit sogar mehreren 100 Beschäftigten, für die wäre es überhaupt keine Möglichkeit, vielleicht auch 7 Stunden zu eröffnen. Insofern plädieren wir ganz klar dafür, dass Bibliotheken in diesem Ausnahmeparagraphen genauso behandelt werden wie Einrichtungen von Sport, Kultur und Vergnügungseinrichtungen, wie diese Gruppe heißt. Und hier nicht einmal ein Sonderbestand für 6 Stunden, andere dürfen es, andere wiederum nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Also das flexibel handhaben und je nach Bedarf überdenken, muss es nicht insgesamt für Bibliotheken so ein bisschen die Devise sein, dass es zwar so Einrichtungen immer mehr werden, die eigentlich so quasi auf die jeweilige Kundschaft ein bisschen zugeschnitten werden müssen in Zukunft?
Da würde ich sehr zustimmen und ich denke, das sehen die meisten leitenden Beschäftigten und Beschäftigten in Bibliotheken ganz genauso. Und ich denke, eigentlich kann man sagen, das ist schon heute so. Bibliotheken sind, nachdem sie, wann genau auch immer das stattgefunden hat, den Pfad verlassen haben. Vor allem eine Vorhalteeinrichtung, eine Infrastruktureinrichtung für Medien zu sein. Bibliotheken sind Seismografen ihrer gesellschaftlichen Umwelt. Und manchmal geht es mehr darum, Zielgruppen zu erreichen, die nicht in die Bibliothek kommen, in ländlichen Räumen, dann kommt eher ein Angebot der aufsuchenden Bibliotheksarbeit mit dazu. Manchmal gibt es mehr junge Leute, die keine Möglichkeiten haben, wegen der Wohnortssituation zu Hause Instrumente zu üben. Und deswegen kommen in die Bibliotheken Tonstudios und Musikproberäume. Und wieder andere Bibliotheken gehen ganz andere Wege. Also die Vielgestaltigkeit, die vielen Gesichter von Bibliotheken, die sehen wir schon heute in voller Breite. Und ich würde Ihnen dazu stimmen, das wird bestimmt in Zukunft noch zunehmen.
Holger Krimmer, der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Bibliotheksverbandes. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Krimmer. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Gerg.
Es ist Ferienzeit und wer seinen Koffer packt und überlegt, was da überhaupt rein soll, der kann sich auch noch bei der Berliner Fashion Week anregen lassen. Die präsentiert nämlich von heute an 50 Modeschauen in 4 Tagen und für die Eröffnung, da soll sich der Berliner Designer William Fan von seinen vielen Reisen inspiriert haben lassen. Für uns vor Ort ist meine Kollegin, die Modejournalistin Linda Schildbach. Und Linda, du bist ja gerade beim offiziellen Eröffnungsdinner der Berlin Fashion Week. Was ist da eigentlich los? Wie ist dieser Auftakt der Saison für dich?
Also hier bei dem Opening Dinner, das ist in der Orangerie in Charlottenburg und zwar in der Orangerie vom Schloss. Also eine sehr, sehr feine, schicke Location. Hier ist dann so ein bisschen die Crème de la Crème der Modebranche, von Journalisten bis hin zu Designern und natürlich auch den berühmteren Leuten wie Iris Berben. Die treffen sich dann hier und können speisen und quatschen und das ist sowieso eine ganz lange Tafel, die in der Orangerie aufgestellt wird und man hört das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund.
Und was hast du schon an Mode gesehen, zum Beispiel bei der Show von William Fan?
Ja, ich finde, das war ein ganz, ganz starker Auftakt, den William Fan da hingelegt hat. Das ist natürlich ein sehr etablierter Designer, der auch wirklich so ein bisschen so ein Darling ist. Und der war in den Wilhelmhallen, das ist ganz weit im Norden Berlins, und hat seine Schau unter den Titel Exchange gestellt, Austausch, der Wunsch zu entdecken, sammeln und zu bewahren. Und dafür hat er so eine Industriehalle, mit, wo so Stahlträgersäulen sind, da hat er die eingewickelt in Folie. Und in dieser eingewickelte, umwickelten Folien von den Stahlträgersäulen war halt zum Beispiel Taschen von William Fan. Da waren Souvenirs von seinen Reisen, Krimskrams, auch Artikel mit Modefotografien von seinen Designs. Also allein das Set-Design war schon sehr, sehr schön gewesen. Aber du willst wahrscheinlich auch was zur Mode wissen.
Unbedingt, ja. Was hat er denn gezeigt?
Genau, also ich finde, es war eine Schau, die sehr sommerlich wirkte. Wir haben natürlich die Frühlings-Sommermode jetzt, die gezeigt wird für 2027. Und da gab es ganz viel Plissé. Zum Beispiel waren Kleider zu sehen, Shorts, Anzüge und alles sehr natürlich unter dem Motto sammeln, kuratieren, bewahren, kuratieren. Das waren auch sehr, sehr coole Kuratoren-Looks. Also schwarze Hemden, sehr lässig, sehr cool. Ein bisschen auch immer mit diesen chinesischen traditionellen Einflüssen, die bei William Fan kommen. Sehr schöne Beispiel fand ich, war ein Oberteil in Rosé, Plissé, armfrei. Und der Kragen, der ging so nah am Hals runter, hinten zum Rücken. Und es war so gestülpt, dass es wirkte wie eine riesige Schleife oder auch wie so kleine Flügel irgendwie auf der Mitte des Rückens. Und das Model danach trug ein schwarzes Hemd, auch sehr ein bisschen in diesem chinesischen Stil. Und da waren die Ärmel hochgekrempelt und hinten aus diesen hochgekrempelten Ärmeln lugten so rote Lederrosen. Und das waren so kleine Details, die ich wirklich sehr, sehr schön fand. Es gab die Autorin Jasmin Mbarek, die gelaufen ist als Model und die hatte ein schwarzes, bodenlanges, so eine Art Plissé-Kaftan-Kleid an. Das wirkte so lässig und cool, als könnte man jeden Hater abblitzen lassen, so ein bisschen wie so ein Kunstwerk. Und ich finde, das, was hier William Fan in seiner Schau heute gezeigt hat, das ist eigentlich, dass jeder vom Alter, von der Körperform, vom Stil her, wenn man William Fan trägt, kann man immer auch so ein bisschen wie so ein kleines Kunstwerk sein und ein Hinschauer sein oder auch sehr dezent. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil er immer so auch Gemeinschaften bildet, wenn er seine Mode zeigt. Und das kam hier sehr stark raus.
Jetzt war ja heute auch schon was von dem polnischen Designer Mariusz Przybylski zu sehen. Und der hatte heute Abend gleichzeitig ein Jubiläum, nämlich sein 20-jähriges Bestehen, aber auch ein Debüt, weil er das erste Mal überhaupt bei dieser Berlin Fashion Week war. Was hast du da gesehen?
Ja, ich glaube, er war in Feierstimmung. Als die Models rauskamen, da hat man sehr viel von so Festkleidungen gesehen. Das ging quasi so ein bisschen von Teilen, vom Smoking zu Fliegen. Da war auch viel so Glamour, durchsichtige Hemden. Es wirkte teilweise auch vom Anfang her, es gab so dekonstruierte Jackets, wo halt dann immer so vielleicht so Teile gefehlt hatten. Es gab so ausgewaschene grün-gelbe Jeanshosen, die sich so ein bisschen so stülpten oben am Bund. Und das wirkte so ein bisschen, als würden die vielleicht Falten werfen oder sich so schälen, häuten. Vielleicht war das so ein kleiner Hin zu seinen 20 Jahren und auch zu dem Schlangenmuster, das dann immer mal wieder vorkam. Typisch für diesen Designer sind ja auch so seine folkloristischen Muster, die er manchmal mit einbaut, in diese minimalistischen Stile eher. Und das kam dann hier auch bei Anzügen raus für Frauen. Das war so ein knallroter Anzug und er hatte dann so bunte Strasssteine in diesen folkloristischen Mustern. Generell wirkte aber diese Schau für mich ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zusammengewürfelt oder auch fad. Also es blieb auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurück.
Jetzt hast du ja am Anfang schon so ein bisschen beschrieben, wer jetzt gerade bei diesem Eröffnungsdinner ist, auch Prominente. Aber was ist eigentlich insgesamt da für so ein Publikum bei dieser Berlin Fashion Week? Da kommen ja sicher nicht nur Leute zum Schauen, sondern auch zum Einkaufen. Ist das ein wichtiger Faktor?
Es ist ein Faktor. Es ist wahrscheinlich, kann man das jetzt nicht vergleichen mit den großen Schauen in Paris, in Mailand, in New York und London. Aber trotzdem ist hier so ein sehr ausgewähltes Käuferpublikum. Also es gibt da auch so ein richtiges Programm vom Fashion Council Germany und der Fashion Week und die Käufer auch einladen. Und das sind dann welche zum Beispiel, die Läden haben in Japan, China, Taiwan, Thailand. So aus berühmten Concept Stores, auch aus Taipei ist jemand gekommen, der Store heißt Road Sign, aber auch so selektierte Boutiquen. Hier in Berlin gibt es diesen Wu-Store, der sehr, sehr bekannt ist. Also man merkt so ein bisschen, das sind Käufer. Also dieser asiatische Markt kam da schon sehr stark raus. Aber es ist jetzt auch nicht die Riesenketten. Dafür muss dann vielleicht auch jeder Designer dann selbst gucken, wie groß er ist, wen er noch extra einlädt. Trotzdem ist ja Berlin immer so ein bisschen bekannt dafür, Neues zu entdecken.
Jetzt war das der erste Tag und der Auftakt. Das Ganze geht noch bis Sonntag. Worauf freust du dich? Was gibt's noch zu sehen?
Ja, ich freue mich unbedingt auf Milk of Lime. Das ist ein Designer-Duo. Das zeigt auch gar nicht jede Saison, sondern eigentlich nur einmal im Jahr. Und die haben so sehr ganz tolle Handwerkskunst und sind sehr besonders in ihrem Stil. Da freue ich mich. Und vor allen Dingen auch die verschiedenen Orte, wo hier gezeigt werden. Das ist in Berlin immer, finde ich, mit auch sehr, sehr spannend. Oder mit das Spannendste ist einmal die Messe im ICC in Berlin, das jetzt bespielt wird. Dann auch das Berliner Ensemble, das Hotel Adlon und der ehemalige Flughafen Tempelhof. Und ich finde so auch immer noch Berlin kennenzulernen, das macht die Berlin Fashion Week sehr schön.
Linda Scheldbach, vielen Dank für diese Eindrücke von der Berliner Fashion Week. Und die geht noch bis zum 5. Juli. Und in Fazit schauen wir dann auch am Samstagabend nochmal auf den Ausklang dieser Modewoche. Dankeschön.
Danke.
Dustin Hoffmann und Juliette Binoche sind nur zwei der Stargäste, die in diesem Jahr dem Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary Glamour verleihen. Das Festival feiert ja gleich ein doppeltes Jubiläum. Vor 80 Jahren fand die Premiere statt, noch vor Cannes und Locarno. Und zugleich ist es die 60. Ausgabe, denn Karlsbad musste sich jahrzehntelang mit Moskau abwechseln. Wie die bewegte Geschichte und die Gegenwart des ältesten Filmfestivals der Welt in diesem Jahr gefeiert wird, das berichtet Marianne Allweis.
Over in Western Bohemia, preparations are in full swing for Czechoslovakia's forthcoming film festival.
Es sollte ein Zeichen der Hoffnung sein. Das erste Filmfestival nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Anfang August 1946 im böhmischen Bäderdreieck eröffnet. Einige Wochen später folgten Filmfestspiele in Locarno, Venedig und anschließend in Cannes. Die Tschechen aber waren Vorreiter.
Das war ein wichtiger Moment, um zu zeigen, dass sich die Welt wieder normalisiert. Das tschechische Sudetenland, also auch Karlsbad, stand am Beginn von Hitlers Expansionsdrang. Man wollte zeigen, dass man auch dort wieder Veranstaltungen wie ein Filmfestival durchführen kann.
Erklärt der aktuelle Direktor Krzysztof Mucha. Der damals schon berühmte Kurort bot außerdem gute Verkehrsverbindungen und ausreichend Hotelbetten. Das legendäre Hotel Thermal wurde allerdings erst in den 1970ern errichtet, extra für das Festival. In den Anfangsjahren fanden die Festspiele auch im benachbarten Marienbad statt. Dort hatten die Filme Premiere und liefen erst am Tag darauf in Karlsbad. Zum Beispiel der Schweizer Kriegsfilm Die letzte Chance aus dem Jahr 1945.
What are these people? Refugees? Yes, from all over Europe.
Der Streifen wird in diesem Jahr in einer restaurierten Fassung gezeigt. Das internationale Filmfestival Karlovy Vary feiert 80 Jahre nach seiner Gründung seine 60. Ausgabe. Ein Doppeljubiläum, denn ab 1958 durfte sich Karlsbad nur alle zwei Jahre von einem Kurort in ein Kinomekka verwandeln, im Wechsel mit den großen sozialistischen Bruderfestspielen in Moskau.
Das Festival hat alle schwierigen Zeiten überstanden. In den 50er und 60er Jahren hat es einen Boom erlebt durch die neue Welle, das tschechoslowakische Filmwunder. Aber nach der Niederschlagung des Prager Frühlings folgte die bleierne Normalisierung. Und dann kamen die 90er Jahre.
Den Umbruch nach der politischen Wende von 1989 hätte Karlsbad beinahe nicht überlebt, wenn nicht Jiří Bartoška als Direktor übernommen hätte.
Dámy a pánové, považujeme 56. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
Von 1994 bis zu seinem Tod 2025 prägte der bekannte Schauspieler und begnadete Netzwerker das Festival und etablierte es als wichtigstes Filmevent im früheren Ostblock und als Türöffner für Filmemacher aus Ostmitteleuropa. Auch der tschechische Präsident Václav Havel spielte als Türöffner mit.
Pan Bartoška napsal zvací dopis pro tu hvězdu.
Herr Bartoška hat immer die Einladungsschreiben an die Filmstars verfasst. Mit denen sind wir ins Büro von Havel marschiert und er hat mit seinen berühmten Filzstiften dazu geschrieben: Ich freue mich darauf, Sie in Karlsbad zu sehen. Daneben hat er sein grünes Herz gemalt.
Dámy a pánové, Ricky Krieps.
Ins beschauliche Karlsbad sind viele Stars gekommen. In diesem Jahr werden Juliette Binoche und Dustin Hoffman mit einem Kristallglobus für ihr Lebenswerk geehrt. Wie vor einiger Zeit Russell Crowe.
I've been to so many film festivals around the world. And this festival, it runs like clockwork. Everything's on time and it's right. And I deeply appreciate that.
Voll des Lobes für die gute Organisation und die gute Stimmung sind nicht nur die Großen der Filmwelt. Karlsbad begreift sich als Publikumsfestival. Die Stadt öffnet Bibliotheken und Turnhallen zum Übernachten. Ein Film kostet umgerechnet weniger als 6 €, freut sich eine Studentin. Karlsbad sei ganz anders als Cannes oder Venedig.
Vielleicht mehr ohne Barriere, also nicht so viele Bodyguards. Also die Menschen können mit dem Regisseur sprechen. Vielleicht ist es mehr persönlicher.
Im Jubiläumsjahrgang laufen 137 Filme. Im Wettbewerb feiert die deutsche Produktion Hiyamat mit Moritz Bleibtreu Weltpremiere. Und noch eine Premiere gilt es zu feiern. Der rote Teppich wird zum ersten Mal für alle Festivalgäste geöffnet. Er ist extra 4 Meter breiter.
Marianne Allweis über das internationale Filmfestival Carlo Vivari. Und das geht bis zum 11. Juli.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Seit den Bränden Anfang 2025 in Los Angeles hat das deutsche Kulturhaus Villa Aurora geschlossen. Jetzt steht fest, Ende August wird der einstige Wohnsitz des Schriftstellers Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha wieder eröffnet. Die Künstlerresidenz wird erneut für Stipendiatinnen, Stipendiaten und die Öffentlichkeit offenstehen. Das teilte der Villa Aurora and Thomas Mann Haus e.V. mit. Dem Verein zufolge wurden unter anderem Rauchschäden in den Innenräumen beseitigt, die Bausubstanz geprüft und der Garten von Brandschäden befreit. Sowohl die Villa Aurora als auch das Haus, in dem Thomas Mann lebte, waren während der NS-Zeit wichtige Treffpunkte deutschsprachiger Exilanten in den USA. Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert ist als erste Frau an die Spitze der Cinémathèque Française gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge des 93-jährigen französisch-griechischen Filmemachers Costa Gavras an. Die 73-jährige Huppert wurde für eine Amtszeit von 3 Jahren zur Präsidentin der Institution gewählt. Die Cinémathèque Française, die weltweit zu den renommiertesten Einrichtungen ihrer Art zählt, bewahrt 50.000 Produktionen des filmischen Erbes auf. Außerdem besitzt sie fast 1 Million Dokumente zum Thema Kino. Der zu 3/4 durch öffentliche Zuschüsse finanzierte Verein organisiert regelmäßig Filmretrospektiven. Bei den jüngsten russischen Angriffen auf Kiew sind nach Angaben eines ukrainischen Verlags etwa 800.000 Bücher verbrannt. Der Verlag Bookchef Publishing teilte auf Telegram mit, das Hauptlagerhaus seines Logistikpartners sei zerstört worden. Dabei sei der größte Teil der Auflage verbrannt. Mitarbeiter kamen den Informationen zufolge nicht zu Schaden. Bookchef Publishing ist einer der größten Verlage der Ukraine und hat etwa 700 Titel im Programm. Zu seinen Autoren zählen neben George Orwell und Michelle und Barack Obama auch Yuval Noah Harari, Will Smith und Charles Bukowski. Bei dem schwersten Angriff auf die ukrainische Hauptstadt seit Kriegsbeginn waren in der Nacht zu Donnerstag mindestens 21 Menschen getötet und 85 weitere verletzt worden. Die Kleinstadt Hema im nördlichen Sauerland hat den Zorn des russischen Außenministeriums auf sich gezogen. Grund ist der Diebstahl einer Statue des russischen Nationaldichters Alexander Puschkin. Diese befand sich im Friedenspark des 35.000 Einwohnerortes. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau sprach heute von einem Fall russlandfeindlicher Cancel Culture. In der Nacht auf Samstag hatten Unbekannte in Hema die etwa 1,80 Meter hohe Puschkin-Statue aus Bronze von ihrem Sockel geholt. Die Stadt hatte sich bestürzt gezeigt und 1.000 € Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgeschrieben. Die Polizei tappt nach eigenen Angaben bisher im Dunkeln, vermutet aber keine politischen Motive oder kulturellen Vorbehalte gegen den russischen Dichter als Grund für den Diebstahl. Man gehe von Metalldieben aus, so ein Polizeisprecher.
Plakate sind ja einerseits Alltagsbegleiter, die wir zum Beispiel an Bushaltestellen oder Litfaßsäulen nur nebenbei wahrnehmen. Es gibt aber auch Plakate, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Etwa Uncle Sam, der 1917 auf die Betrachter zeigte. Darunter stand I want you for US Army. Solche historischen Plakate, die gibt es natürlich auch im Deutschen Plakatmuseum im Museum Volkwang Essen. Aber jetzt sind im UNESCO-Welterbe-Zollverein die 100 besten Plakate des vergangenen Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. Ausgewählt von einer fünfköpfigen internationalen Jury. Und ich bin jetzt mit der Kuratorin und Leiterin des Deutschen Plakatmuseums, mit Julia König, verbunden. Hallo, guten Abend, Frau König.
Hallo, freut mich.
Die 100 besten Plakate, eigentlich sind es ja sogar 158, weil es auch Serien dabei gibt. Was würden Sie sagen, gibt es da etwas, das so gestalterisch, also in Bezug auf Typografie oder Farbgebung, hervorsticht?
Ja, also das ist ganz spannend, weil dieser Jahrgang hat wieder ganz viel Schriftarten, mit denen gespielt wird, die teilweise wirklich das ausloten, wie lange ist Schrift eigentlich noch lesbar, wie lange bleiben das Zeichen, die wir gut wiedererkennen können als die uns vertraute Schrift. Und auf der anderen Seite auch viele Beispiele, wo Typografie präferiert wird, also kein Bild gewählt wird fürs Plakat, sondern wirklich mit der Typo quasi ein Bild im Kopf kreiert wird und in dem der Ablauf der Schriftzeichen so ist, dass wir dann ein Bild im Kopf haben zu der Veranstaltung zum Beispiel.
Können Sie da mal ein konkretes Beispiel beschreiben?
Ja, ich weiß jetzt leider nicht, welches Haus das ist, aber es geht um ein Symphoniekonzert und da ist einfach das Wort Symphoniekonzert in Wiederholung des S, des Is, des Ns, so dass man tatsächlich schon fast das Gefühl hat, man hat jetzt Musik im Kopf.
Jetzt verändert sich ja die Medienlandschaft rasant und vieles wird eigentlich heutzutage über Social Media, also im Internet, abgewickelt. Welche Bedeutung haben denn da analoge Plakate überhaupt noch?
Ja, das finde ich zum Beispiel im diesjährigen Ergebnis auch total spannend, weil man irgendwie sieht, dass diese These, dass die junge Generation sich ihre Informationen aus Social Media holt und die Plakate dann eigentlich nur mehr ein Nice-to-have on top sind und die ältere Generation aber sehr wohl noch vor den Plakaten stehen bleibt, das spiegelt sich im Ergebnis dieses Jahr insofern, dass die Plakate extrem zielgruppenorientiert gestaltet sind. Also das trifft sowohl ein Ausstellungsplakat zu einer Hodler-Ausstellung, wo man halt einfach wissen muss, wer Hodler war, weil sonst steht man davor und denkt sich, okay, um was es geht, wie auch Plakate für die Clubszene, wo garantiert die Info schon vorher da war, um was es geht, an dem Ort, über Social Media und die Plakate dann eigentlich so wahrscheinlich einfach noch ein Reminder waren für die Zielgruppe und schön, dass es die gab, aber nicht mehr die primäre Quelle, um überhaupt zu erfahren, dass es das Clubbing geben wird.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann weniger Informationsträger als, ja, sagen wir mal so Appetizer oder symbolstarke Bilder einfach.
Ja, genau. Das hat sich wirklich sichtbar verschoben.
Wie verändert denn eigentlich die KI jetzt die Gestaltung von Plakaten? Merkt man das schon?
Ja, also man kann sich ja dann immer einreden, dass man es jetzt noch erkennen würde. Ich glaube einfach, dass generell alle KI-Werkzeuge, die wir haben, noch nicht so ganz ausgereift in ihrer Verwendung sind und dass wir noch nicht an einem Punkt sind, wo ein komplett durch KI generiertes Plakat ein Ergebnis bringt, das wirklich besonders werbewirksam ist. Ich glaube, das ist zu flach, das ist zu wenig zugespitzt.
Verstehe. Jetzt sind ja drei Nationen eigentlich vertreten, Schweiz, Österreich und Deutschland. Gibt es da jemanden, der ganz vorne ist, wo Sie sagen würden, ja, die machen eigentlich wirklich beim Plakate, machen die beste Figur?
Ja, schön, dass Sie das ansprechen. Es ist wieder mal so, dass die Schweiz, eigentlich ist es eine Leistungsschau der Schweizer Plakatkunst, dieses Jahr wieder. Es sind 62 Preisträgerinnen aus der Schweiz, 30 aus Deutschland und 8 aus Österreich. Und das ist natürlich im Verhältnis zur Größe der Länder komplett disproportional. Aber das spiegelt schon schön wider, dass die Schweizer einfach Weltmeister sind im Plakat.
Woran liegt das?
Ich glaube, es gibt eine hohe Affinität oder zusätzlich eine lange gepflegte Tradition des Plakatgestaltens in der Schweiz. Also einfach eine Liebe dazu und eine große Begeisterung. Es gibt ja auch in der Schweiz wirklich mehrere große, ganz tolle Plakatsammlungen. Da hat das Medium an und für sich eine höhere Wertigkeit.
Sie sind jetzt Leiterin des Deutschen Plakatmuseums, eigentlich wahrscheinlich ein bisschen anachronistisch, Sie das zu fragen. Aber wenn Sie jetzt durch diese Ausstellung gehen, würden Sie dann sagen, das Plakat hat auf jeden Fall eine Zukunft?
Ja, das glaube ich schon. Also das Trägermedium hat sich ja schon begonnen zu ändern. Das ist jetzt nicht mehr zwingend Plakat am Papier. Das wandelt sich jetzt gerade zu Plakat auf der digitalen Wand. Aber es haben sich über die Zeit ja auch die Papiere und die Drucktechniken sehr gewandelt und jetzt wandelt sich es gerade Richtung eben digitale Plakatwand. Das große Atout vom Plakat derzeit, finde ich, ist einfach, dass wir alle eine sehr auf uns zugeschnittene Welt durch unsere ganzen Digital Devices und unsere Suchverläufe haben. Das ist ja wirklich alles so, dass es immer mehr auf unsere, was wir schon gesucht haben, davon sehen wir mehr. Und die Plakatwände sind halt noch ein Ort, so wie die Tageszeitungen, wo nicht genau auf die Einzelperson zugeschnitten, was an der Wand zu sehen ist, sondern schon auf die vermutete Zielgruppe oder auf den vermuteten Personenkreis, der sich in dieser Stadt oder in diesem Wohnbezirk bewegt, aber nicht die einzelne Person. Und das unterscheidet sich halt von dem, was wir so an Infos sonst kriegen über die diversen Internetangebote.
Das heißt, es kann auch einfach ein Überraschungsmoment im Alltag sein, so ein Plakat.
Es ist ein Überraschungsmoment, aber es ist auch die schöne Gelegenheit, mal was zu sehen, was man nicht von sich aus gesucht hätte. Und ich glaube, das ist für eine Gesellschaft ganz wichtig, dass wir mitunter auch Dinge erfahren, lesen, sehen, die einfach nicht das bestätigen, was wir eh schon suchen, sondern die jemand anderen meinen vielleicht, aber dass man es einfach auch sieht, sorgt halt dafür, dass man noch verbunden bleibt als Gesellschaft, glaube ich.
Julia König, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und die Ausstellung 100 beste Plakate 25 ist im UNESCO-Welterbe-Zollverein zu sehen, und zwar bis zum 2. August. Manche Diebstähle sind ja so spektakulär, dass man schon, wenn sie gemeldet werden, den entsprechenden Film ablaufen sieht. Etwa beim Jahrhundertraub im Louvre, und zwar nicht der von 1911, als die Mona Lisa geklaut wurde, sondern der Juwelenraub vom Oktober letzten Jahres. Mambas sur le Louvre, etwa der Louvre-Coup, heißt jetzt auch Buch und Film, die den Fall aufarbeiten und eine ganze Reihe Details aus den Ermittlungsakten der Polizei ausbreiten. Kai Rienecker berichtet aus Paris.
Jean-Michel Decugis kann sich noch ganz genau erinnern an diesen Sonntagmorgen im Oktober, als die Stadt Paris gerade aufwachte. Als Polizeireporter der Zeitung Le Parisien hatte er Bereitschaft.
J'étais de permanence et très vite j'ai eu l'information selon laquelle il y avait eu un cambriolage au Louvre.
Der Reporter war einer der ersten Journalisten, die von dem Diebstahl im Louvre erfuhren. Ich habe mich mit Jean-Michel Decugis am Quai Mitterrand an der Seine verabredet, direkt gegenüber von dem Balkon in der ersten Etage des Louvre, über den die Täter eingestiegen sind. Es ist 9.30 Uhr. Vier Männer kommen an, zwei jeweils auf Motorrädern und zwei andere mit einem Möbelliftfahrzeug. Sie fahren die Leiter aus zum Balkon und zwei klettern rauf. Mit Trennschleifern wird das ungesicherte Balkonfenster aufgeflext. Dann stehen die beiden Täter im Apollonsaal des Louvre. Dem ARD-Studio Paris liegen Aufnahmen der Sicherheitskameras vor, auf denen zu sehen ist, wie die Einbrecher an den ersten beiden Vitrinen vorbeilaufen und direkt die nächsten zwei ansteuern. Die Diebe haben es ganz gezielt auf die französischen Kronjuwelen, den Familienschmuck der Nation, abgesehen. Sie flexen einen Teil der Scheibe an drei Seiten so an, dass sie das Panzerglas durch Faustschläge wie eine Katzenklappe reindrücken können. Sie greifen nach den Juwelen und stopfen sich die Taschen voll. Nur 4 Minuten halten sich die Täter im Apollonsaal des Louvre auf, dann sind sie schon wieder auf dem Balkon und fahren mit dem Möbellift nach unten. Die Diebe sind unter Zeitdruck und machen Fehler. Einer der zwei verliert sogar auf der Leiter das Gleichgewicht. Er lässt die Krone von Kaiserin Eugenie fallen. Sie zerbricht unten am Möbellift. Die Krone erleidet einen Totalschaden, kann aber später von der Polizei sichergestellt werden. Einige von den 1.354 Diamanten lösen sich und müssen wieder eingesammelt werden. Mit dem Rest der Beute, Materialwert rund 90 Millionen Euro, verschwinden die Diebe auf Motorrädern. Der ganze Spuk dauert nur 9 Minuten. Vor dem Louvre zeigt Jean-Michel de Cugis nach Osten. Sie fliehen in diese Richtung und die Polizei kommt ihnen sogar entgegen, aber eben in der falschen Richtung. 30 Sekunden fehlten, sonst hätten sie die Diebe gehabt. Aber die Polizei war schlecht informiert und dachte, der Einbruch sei auf der anderen Seite des Louvre. Aber die Täter hinterlassen den Möbellift, Werkzeuge und Kleidungsstücke. Die Ermittler finden zahlreiche DNA-Spuren. Zusammen mit den Videoaufnahmen von öffentlichen Überwachungskameras werden alle vier Tatverdächtigen schon nach wenigen Wochen von der französischen Polizei gefasst. Aber von der Beute gibt es weiter keine Spur. Für Insider Jean-Michel de Cugis ist das wahrscheinlichste Szenario: Die Juwelen haben Frankreich bereits verlassen, nach Belgien oder in den Maghreb. Sie wurden auseinandergenommen, das Gold wurde eingeschmolzen und die Edelsteine zerkleinert. Das heißt, die französischen Kronjuwelen könnten für immer verloren sein. Auf Basis des Buches von Polizeireporter Jean-Michel de Cugis und Kollegen soll nun ein Kinofilm entstehen. Gentleman-Verbrecher vom Typ Arsène Lupin werden da jedoch eher nicht zu sehen sein. Es wird um die Einbrecher der neuen Generation gehen. Der Kunstdiebstahl ist heute ein Geschäft wie andere geworden, wie der Handel mit Cannabis. Alle vier Diebe stammen aus der Pariser Vorstadt und waren durch kleinere Vorstrafen Polizei bekannt. Einer der mutmaßlichen Täter mit dem Spitznamen Doudou Cross Bitume war in der nördlichen Banlieue für seine akrobatischen Motorradvideos in den sozialen Netzwerken geradezu berühmt. In den im Buch wiedergegebenen Verhören behauptet er, gar nicht gewusst zu haben, dass sie in den Louvre einsteigen würden. Angebliche osteuropäische Auftraggeber hätten sie für den Coup kurzfristig angeheuert. Polizeireporter de Cugis hält diese Geschichte für unglaubwürdig. Der Einbruch sei von der Vorstadtbande selbst gründlich vorbereitet worden. Das sind keine Profis wie Arsène Lupin. Das sind kleine Schurken aus der Kleinkriminalität. Und dieser Einbruch war am Ende einfach eine Nummer zu groß für sie. Und was hat den erfahrenen Polizeireporter am meisten beeindruckt an diesem Fall? Das ist eine irre Geschichte. Der Jahrhundert-Coup ist ein außergewöhnlicher Einbruch mit ganz gewöhnlichen Dieben. Dieser Kontrast ist verrückt. An Stoff mangelt es nicht für den Film zum spektakulären Louvre-Diebstahl. Die Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben. Spannung garantiert.
Wenn die Realität unglaublicher ist als jeder Film oder Roman, der Louvre-Coup. Kai Rienecker berichtete aus Paris. Und was die Kulturwelt ansonsten beschäftigt, das weiß Arno Ozesek. Der hat schon die Feuilletons von morgen durchgesehen.
Egal wie heikel die vollmundige Gleichsetzung von Kicken und Gesamtgesellschaft ist, da ist etwas dran. Befindet Dirk Schümer in der Tageszeitung Die Welt unter dem düsteren Titel »Neue deutsche Königsdisziplin – Niederlage«? Und führt näher aus? In der Rückschau ist es fast schon folgerichtig, die goldenen Jahre zwischen dem euphorisierenden Sommermärchen von 2006 und dem Triumph der goldenen Generation um Schweinsteiger, Lahm und Neuer 2014 als güldenen Sonnenuntergang einer von Fleiß, Zähigkeit und reichlich Glück begünstigten Nation zu begreifen. Seither, so denken inzwischen viele, ging es im Gleichklang von Fußball und Politik, Stadtbild und Ökonomie mit Deutschland rapide die Kellertreppe hinab. Konnte es Zufall sein, dass der religiös verehrte Titellieferant Beckenbauer später in einem Akt von Selbstzerfleischung vor Gericht gezerrt wurde? Und musste nicht die Rückkehr von Fußball-Opa Manuel Neuer jetzt auch noch den letzten Optimisten zeigen, dass Deutschlands Uhr 11:55 stehen geblieben ist? Dirk Schümer in der Welt. Da fragte sich, wie Deutschland wieder nach oben kommt. Matthias Döpfner hatte angeblich eine Idee. Der Springer-Chef soll den Bundeskanzler im persönlichen Gespräch zur Zusammenarbeit mit der AfD gedrängt haben. Das behaupten Eva Quadbeck, die Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, und der Dokumentarfilmer Stefan Lambi in dem Podcast »Wenn Sie wüssten« und die Süddeutsche Zeitung untersucht, ob da etwas dran ist. Auf Nachfrage von Aurelia von Blasekowitsch und Claudia Tischke signalisierte das Bundespresseamt, dass es ein Treffen zwischen Döpfner und Merz weder bestätigen noch dementieren könne. Und Springer? Springer legte nach Erscheinen des Podcasts an Deutlichkeit nach, so die SZ-Autorinnen. Die Behauptung sei absurd, die Unterstellung eine glatte Lüge. Es handle sich offenbar um eine lange geplante und gezielt betriebene Rufmordkampagne gegen Matthias Döpfner. Dazu wiederum wollen sich laut Asset, Quadbeck und Lambi im nächsten Podcast äußern. Sie merken schon, der Fall könnte Bedeutung haben, aber Stand jetzt gilt offenbar, nichts Genaues weiß man nicht. Was Leon Holly in der Tageszeitung gar nicht schlimm findet. Auch wenn das angebliche Treffen zwischen Döpfner und Merz jetzt rauf und runter diskutiert wird, stellt sich die Frage, ob das überhaupt die wichtigste Frage ist. Denn sowohl die Krise zwischen Merz und Springer als auch die Liebäugelei des Konzerns mit der AfD sind ja bereits offenkundig. So offenbart ein Blick in die publizistischen Springer-Erzeugnisse, dass Bild und Welt schon ganz öffentlich und unverblümt eine Zusammenarbeit mit der AfD herbeischreiben. Leon Holly in der Taz. Sofern Sie intellektuelles Schwarzbrot lieber mögen als Stochern im Berliner Politiknebel, dann sollten Sie die Frankfurter Rundschau aufschlagen. Michael Hesse unterhält sich mit der US-amerikanischen Philosophin Nancy Fraser über ihre geistige Beziehung zu Jürgen Habermas und Richard Rorty. Aber es geht auch um die Frage, ob die USA unter Trump ein faschistischer Staat sind. Meine Einschätzung, es handelt sich um ein Regime mit faschistischen Ambitionen und Ausprägungen, aber nicht um ein konsolidiertes faschistisches Regime, entgegnet Fraser. Um bei den finsteren Dingen zu bleiben, der Serienkiller hat den klassischen Mörder im Krimi verdrängt. Als intelligenter, systematischer Wiederholungstäter ist er zur Ikone des Bösen geworden. Warum übt gerade diese Figur eine so große Anziehungskraft auf uns aus? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Am Ende des Artikels, in dem erwartungsgemäß Figuren wie Hannibal Lecter aus Das schweigende Lämmer auftreten, zieht Stefan Berg eine Verbindung zur Politik. Im Serienkiller verwirklicht sich das dunkle Alter Ego, das in uns allen steckt, wenn auch zivilisatorisch gebändigt. Beunruhigenderweise scheint sich dieses Mindset immer mehr zur Blaupause für den rücksichtslos egomanen, hegemonialen Politikstil zu entwickeln, der sich unter Trump, Putin und anderen autokratischen Führungsfiguren momentan anschickt, eine neue Weltordnung zu errichten. Und damit endet unsere heute thematisch grau gefärbte Kulturpresseschau. Doch es gilt mit einer Überschrift der FR, das ist das normale Leben, ein anderes gibt es nicht.
Arno Otzesek war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.